Ja. Guten Abend und herzlich willkommen. Heute Abend hier mit in erlesenem kleinen Kreise zu unserer, ich weiß gar nicht, wie viel das ist jetzt, aber es ist bestimmt ein Jahr jetzt, ne?
Jo.
Mehr als ein Jahr schon? Kann sein. Also unsere Aulicke, Schwag und Meier lesen, Doppelpunkt, heute von der Musik. Wir haben erfahren müssen, dass wir eine kleine Konkurrenzveranstaltung heute Abend haben in der Ostseehalle, Stefan. Es handelt sich dabei um eine Band für junge Leute.
Die machen aber keine Musik.
Die machen aber keine Musik, genau.
Wie wir. Wir machen auch keine Musik.
Keine
aber
Musik.
Wir sagen es.
Ja. Das Thema von der Musik.
Wilhelm Busch.
Genau. Ist ja ein weit gefasstes. Und bei all den Themen, die wir bisher hatten, haben wir festgestellt, dass wir, wie soll ich sagen, häufig zu den gleichen Büchern zurückgegriffen haben, auf die gleichen Bücher zurückgegriffen haben, immer mal bei den verschiedenen Themen, die wir uns gegeben haben. Und so wird das wahrscheinlich, oder wird es ganz, ist es ganz sicher heute Abend auch mal wieder, wie wir vorhin beim Zusammenkommen festgestellt haben. Wie ihr wisst, wissen wir ja nie, was der andere vorher, die anderen vorher machen. Wir kommen ja immer hierher mit unseren Texten und dann sehen wir, was die Kollegen so mitgebracht haben. Und wir haben heute ich finde eine sehr schöne Mischung, auch ganz viele Sachen wieder, eigene Texte von Ögür und von Stefan Schwag, die wir heute Abend hier hören werden, die unter diesem groben Thema zusammengefasst werden können. Und ich wollte zum Einstieg nicht singen, nee. Das vielleicht mache ich das nachher nochmal. Nein, das mache ich nicht. Mir fiel als allerletztes ein, eigentlich quasi vorhin, bevor ich hierher kam noch, dass ich irgendwo mal so ein Buch über Musik hatte. Und zwar den Schülerduden, die Musik, ein Sachlexikon der Musik. Und wahrscheinlich wird nie jemand sagen können, jemals sagen, was ist das eigentlich Musik? Für den einen bedeutet es dieses, für den anderen bedeutet es was anderes. Aber es gibt natürlich auch eine. Man singt für uns. Es gibt natürlich eine Definition dessen, was Musik ist. Und die wollen wir zum Einstieg benutzen. Man sagt ja, wo man, nicht wo man lacht, sondern wo man singt, dann lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Genau. Was eigentlich jetzt die Anekdote sein könnte, die du mir gerade zum Eingang erzählt hattest, die Tuba.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Spannung steigt ins Unermessliche, aber mach das mal. Ich glaube, das ist ein
Ging jetzt auf Facebook rum. Es gibt ein Video von einem Ku Klux Klan Marsch in den USA. Die werden begleitet auf dem Bürgersteig von einem Menschen, der auf der Tuba schräge Lieder spielt. Unter anderem den aus Star Wars bekannten Marsch des Imperators und Zirkusmusik. Und der läuft halt immer parallel neben diesen sehr ernst reinblickenden Ku Klux Klan-Mitgliedern und mit seiner Tuba. Das ist eine sehr, sehr, sehr witzige Art des Widerstandes, weil keiner ihn auch anrührt, weil man ja keinen Ärger haben möchte. Aber diese Tuba ist doch sehr durchdringend und schön.
Ja, und dabei verletzt er, und Gott sei Dank auch, ich glaube, dass es nur halb so schön wäre, wenn er die Lieder oder diese Musik dann quasi schön gespielt hätte. Dann wäre so ein bisschen der satirische Projektionsfaktor, die Projektionsfläche, die Spiegelung dessen, was da neben ihm hergeht, weggegangen.
Aber Nils, ich bitte dich, der spielt Tuba.
Ja.
Das geht nicht schön.
Doch.
Also Solo-Tuba geht einfach nicht schön.
Wir werden das nicht das einzige Instrument sein wird oder ist offensichtlich, für das es so gut wie keine Literatur gibt. Für ein Duett nicht, für ein Trio, für nichts sozusagen. Ne? Nee, genau. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal zu. Also, aber trotzdem ist es gut, dass er eine paar gewisse Regeln gebrochen hat bei dieser Performance, nämlich folgende. Also Musik, lateinisch Musica, von griechisch Musikä oder Musikä Techne, musische Kunst. In seiner umfassendsten Bedeutung bezeichnet das Wort Musik die absichtsvolle Organisation von Schallereignissen. Das akustische Material dieser Schallereignisse sind Töne, hervorgerufen durch periodische Schallschwingungen, falls das jetzt jemand noch nicht wusste, und Geräusche, nicht periodische Schallschwingungen. Ja, die im Bereich des Hörbaren vorhandenen als hoch oder tief unterschiedenen Töne und gegebenenfalls Geräusche werden in eine Ordnung gebracht, die einerseits einer gewissen Eigengesetzmäßigkeit unterliegt, die sich zum Beispiel aus der Obertonreihe ergibt, oder durch äußere Gegebenheiten bestimmt wird, zum Beispiel durch den Bau von Musikinstrumenten mit festen Stimmungen. Andererseits einem historisch sich wandelnden Formungswillen unterliegt. Töne treten in ihrer Eigenschaft als Intervalle zueinander in Beziehung. Die Intervallordnung schlägt sich nieder im Tonsystem, Pentatonik, Heptatonik, Dur, Moll. Neben der Höhe sind weitere Grundeigenschaften des Tons seine Dauer, Lautstärke und Klangfarbe. Aus der zeitlichen Aufeinanderfolge von Tönen und Geräuschen entsteht Rhythmus. Aus der Aus der Aufeinanderfolge verschiedener Tonhöhen, Melodie, Einstimmigkeit und dem gleichzeitigen Erklingen mehrerer Töne der Zusammenklang, Akkord, Heterophonie, Mehrstimmigkeit. Das Hervorbringen mit unterschiedlichen Schallwerkzeugen, Instrumente und Singstimme bestimmt die Klangfarbe und unterscheidet die Musik in Vokal- und Instrumentalmusik. Sowohl den Tonabständen und den aus ihnen gebildeten Zusammenklängen als auch den Tondauern liegen in der abendländischen Musik Zahlenproportionen zugrunde, die das rational-mathematische Fundament der Musik bestimmen und sie theoriefähig machen. Geht sehr noch schön über Seiten so weiter. Yeah. Jeder denkt sich, yeah, jetzt habe ich es begriffen. Endlich, was ist Musik?
Gilt das nicht eigentlich auch für Gedichte?
Fürchte ja. Deswegen versteht sie auch keiner.
Quasi Worte sind auch nichts als geordnete Geräusche.
Genau, ja, das wäre, ja. Es ist im Grunde, es ist das, ja, früher hieß es ja auch, es waren Lieder, nicht? Also Gedichte.
Lyrik, ja. Das kommt mir vor, als ob wir beim philosophischen Quartett sind.
Ja. Ja.
Also, außer, dass wir drei sind.
Und dass wir keine Ahnung haben.
Und das Publikum haben, damit sind wir vier.
Ja.
Genau.
Ja, das stimmt. Ja.
Zu singen.
Gesänge, nicht? Also wenn wir jetzt uns total poetisch geben würden, dann würde man natürlich nicht sagen, ich habe mal drei Gedichte geschrieben, sondern ich habe drei Gesänge.
Und zur Gattungsbeschreibung bei Lyrik gehört auch ganz klar, dass es sangbar ist. Naja, das kontrolliert er das. Ey. Ich habe den Mist mal studiert, ey.
Gattungsmusik?
Literatur. Und ach so. Dazu gehört die Gattung Lyrik. Und da heißt es eben, dass es sangbar ist.
Dann wollen wir uns davon sofort mal überzeugen, dass das so ist, lieber Stefan.
Darf ich?
Du darfst.
Das ist cool. Geht um eine ganz bestimmte Art von Musik, geht um Rock'n'Roll. Rock'n'Roll Freak. Der Freak wird eingeliefert und der Arzt sagt ihm, wenn er so weitermacht wie jetzt, wird er todsicher sterben. Mach keine Witze, Alter, sagt der Freak. Ich bin nur hier, um mir die Haare schwarz zu färben. Was soll ein Typ wie du schon machen? Außer weitermachen. Jetzt liegt der Freak in einem weißen Bett, in einem weißen Raum im Krankenhaus und singt der Krankenschwester vor, was Bowie sang, weil er sich denkt, na klar, so komme ich schneller raus. Was soll ein Typ wie du schon machen? Außer weitermachen. Die längste Nacht beginnt am nächsten Morgen und Gott im Himmel sagt zu ihm, du kommst nicht rein, wir sind schon voll. Mach keine Witze, Alter, sagt der Freak. Mach auf, mich interessiert nur eins, was hier im Jenseits läuft in Sachen Rock'n'Roll. Wolf von Gatschek. Schön?
Schön, ja, in der Tat.
Das rockt.
Hören wir noch einmal Stefan Schwarz.
Theoretisch ist es sangbar. Ich würde es jetzt aber nicht singen wollen. Oder sagen wir so, du würdest nicht wollen, dass ich es singen wollte. Glaube mir, vertraue mir.
Wir wollen der Kakophonie keinen Vorschub leisten.
Na, ob wir das heute einhalten können.
Vielleicht so ein bisschen schon. Also das zum Einstieg in unser Thema. Eines der Bücher, von dem ich vorhin sprach, das auf das wir immer wieder, beziehungsweise einer aus unserer Mitte, quasi unsere Mitte, jetzt auch räumlich gesehen hier, ruhende Mitte, zurückgreift, ist Thomas Manns Zauberberg. Quasi ein Kompendium all der Themen, die wir uns ausgedacht haben in den letzten Monaten, und so Jahren.
Zerlesen, wie man sieht.
Es ist völlig zerlesen.
Genau.
Da aber dann ohne. Ja, da hat er wahrscheinlich einfach immer nur drin rumgeblättert. Aber jetzt, wo wir Themen haben, kannst du mit zielgerichtet, mit Sinn und Verstand hineingreifen. Und Jörg Meyer wird uns jetzt aus einem Kapitel des Zauberbergs vorlesen, der, nicht der, das, die Fülle des Wohllautes zum Thema hat. Und lauschen wir einfach dem Geräusch des Herrn Meyer.
Und der Thomas Mannschen Sprache. Fülle des Wohllauts. Welche Errungenschaft und Neueinführung des Hauses Berghof war es, die unseren langjährigen Freund, das ist der Held Hans Castorp, vom Kartentick erlöste und ihn einer anderen, edleren, wenn auch im Grunde nicht weniger seltsamen Leidenschaft in die Arme führte. Wir sind im Begriffe, es zu erzählen, erfüllt von den geheimen Reizen des Gegenstandes und aufrichtig begierig, sie mitzuteilen. Es handelte sich um eine Vermehrung der Unterhaltungsgeräte des Hauptgesellschaftsraumes aus nie rastender Fürsorge ersonnen und beschlossen in Verwaltungsgremium des Hauses, beschafft mit einem Kostenaufwand, den wir nicht berechnen wollen, den wir aber großzügig müssen nennen dürfen, von der Oberleitung dieses unbedingt zu empfehlenden Instituts. Ein sinnreiches Spielzeug also, von der Art des stereoskopischen Guckkastens, des fernrohrförmigen Kaleidoskops und der kinematografischen Trommel? Allerdings und auch wieder durchaus nicht. Denn erstens war das keine optische Veranstaltung, die man eines Abends, und man schlug die Hände teils über dem Kopf, teils in gebückter Haltung vorm Schoße zusammen, im Klaviersalon aufgebaut fand, sondern eine akustische. Und ferner waren jene leichten Attraktionen nach Klasse, Rang und Wert überhaupt nicht mit ihr zu vergleichen. Das war kein kindliches und einförmiges Gaukelwerk. Es war ein strömendes Füllhorn heiteren und seelenschweren künstlerischen Genusses. Es war ein Musikapparat. Es war ein Grammophon. Unsere ernste Sorge ist, dies Wort möchte in einem unwürdigen und überholten Sinne missverstanden und Vorstellungen möchten daran geknüpft werden, die einer verjährten Vorform dessen, was uns als Wahrheit vorschwebt, nicht aber dieser in unermüdlich fortbildenden Versuchen einer musisch gerichteten Technik zur vornehmsten Vollendung entwickelten Wahrheit gerecht werden. Ihr Guten, das war das armselige Kurbelkästchen nicht, das ehemals wohl Drehscheibe und Griffel obenauf, Anhängsel eines unförmigen Trompetenschalltrichters aus Messing von einem Wirtshaustisch herunter anspruchslose Ohren mit näselndem Gebrüll erfüllte. Der mattschwarz gebeizte Schrein, der hier, ein wenig tiefer als breit, angeschlossen mit seidenem Kabel an einen elektrischen Steckkontakt der Wand, in schlichter Distinktion auf einem Fachtischchen stand, zeigte mit jener rohen und vorsintflutlichen Maschinerie überhaupt keine Ähnlichkeit mehr. Man öffnete den anmutig sich verjüngenden Deckel, und man gewahrte in flacher Vertiefung die mit grünem Tuch ausgeschlagene Drehscheibe mit Nickelrand und dem gleichfalls vernickelten Mittelzapfen, über dem das Loch der Hartgummiplatte zu fügen war. Man bemerkte ferner rechts seitwärts im Vordergrunde eine urähnlich bezifferte Vorrichtung zur Regelung des Tempos. Zur linken den Hebel, mit dem das Drehwerk in Lauf zu setzen oder zu stoppen war. Links hinten aber den gewundenen, keulenförmigen, in weichen Gelenken beweglichen Hohlarm aus Nickel mit der flachrunden Schalldose an seinem Ende, deren Schraubwerk die ziehende Nadel zu tragen bestimmt war. Man öffnete auch die Flügel der vorderen Doppeltür und erblickte dahinter ein jalousieartiges Gefüge schräg stehender Leisten aus schwarz gebeiztem Holze, nichts weiter. »Es ist das neueste Modell«, sagte der Hofrat, der mit eingetreten war, letzte Errungenschaft, Kinder, 1AFF, was Besseres gibt es nicht in dem Younger. Das ist ein Apparat und keine Maschine, fuhr er fort, indem er aus einem der auf dem Tischchen angeordneten buntfarbigen Blechbüchschen eine Nadel nahm und sie befestigte. Das ist ein Instrument, das ist eine Stradivarius, eine Guarneri. Da herrschen Resonanz- und Schwingungsverhältnisse vom ausgepichtesten Raffinement. Polyhymnia heißt die Marke, wie die Inschrift hier im inneren Deckel sie lehrt. Deutsches Fabrikat, wissen Sie? Wir machen das mit Abstand am besten. Das treusinnig musikalische im neuzeitlich mechanischer Gestalt. Die deutsche Seele up to date. Da haben Sie die Literatur, sagte er und wies auf ein Wandschränkchen, worin breitrückige Alben aufgereiht standen. Ich übermache Ihnen den ganzen Zauber zu freier Lust, empfehle Ihnen aber dem Schutze des Publikums, wollen wir mal probeweise eine erbrausen lassen? Die Kranken baten flehentlich darum, und Behrens zog eines der stumm gehaltvollen Zauberbücher hervor, wandte die schweren Blätter, zog aus einer der Kartontaschen, deren kreisförmige Ausschnitte die farbigen Titel erkennen ließen, eine Platte und legte sie ein. Mit einem Handgriff gab er der Drehscheibe Strom, zögerte 2 Sekunden, bis der Lauf die volle Geschwindigkeit erreicht hatte und setzte die feine Spitze des Stahlstiftes behutsam auf den Plattenrand. Ein leicht wetzendes Geräusch ward hörbar. Er senkte den Deckel darüber und in demselben Augenblick brach durch die offene Flügeltür zwischen den Spalten der Jalousie hervor, nein, aus dem ganzen Körper der Truhe Instrumentaltrubel, eine lustig lärmende und drängende Melodie, die ersten gliederwerfenden Takte einer Ouvertüre von Offenbach. Man lauschte mit offenen Mündern, lächelnd. Man traute seinen Ohren nicht, wie überaus rein und natürlich die Koloraturen der Holzbläser lauteten. Eine Geige, die ganz allein präludierte, fantastisch. Man vernahm den Bogenstrich, das Tremolo des Griffes, das süße Gleiten von einer Lage in die andere. Sie fand ihre Melodie, den Walzer, das »Ach, ich habe sie verloren«. Leicht trug Orchesterharmonie die schmeichlerische Weise, und es war zum Entzücken, wie sie, ehrenvoll vom Ensemble aufgenommen, als rauschendes Tutti sich wiederholte. Natürlich war es nicht so, wie wenn eine wirkliche Kapelle im Zimmer hier konzertiert hätte. Der Klangkörper, unentstellt im Übrigen, erlitt eine perspektivische Minderung. Es war, wenn es erlaubt ist, für den Gehörsfall ein Gleichnis aus dem Gebiet des Gesichtes einzusetzen, als ob man ein Gemälde durch ein umgekehrtes Opernglas betrachtete, so dass es entrückt und verkleinert erschien, ohne an der Schärfe seiner Zeichnung, der Leuchtkraft seiner Farben etwas einzubüßen. Das Musikstück, talentstraff und prickelnd, spielte sich ab in allem Witz seiner leichtsinnigen Erfindung. Den Schluss machte die Ausgelassenheit selbst, ein drollig zögernd ansetzender Galopp, ein unverschämter Cancan, der die Vision der in der Luft geschüttelten Zylinder, schleudernder Knie, aufstiebender Röcke erzeugte und im komisch triumphalen Ende kein Ende fand. Dann schnappte das Drehwerk selbsttätig ein, es war aus. Man applaudierte von Herzen. Und es gab mehr. Der Geist eines Violinisten von Weltruf spielte, wie hinter Schleiern zu einer Klavierbegleitung, die trocken klang wie Spinett, eine Romanze von Rubinstein. Aus der sacht kochenden Wundertruhe drangen Glockenklänge, Harfenglissandos, Trompetengeschmetter und Trommelwirbel. Schließlich wurden Tanzplatten eingelegt, sogar von dem neuen Import war schon ein und das andere Beispiel vorhanden, im exotischen Hafenkneipengeschmack. Der Tango, berufen, aus dem Wiener Walzer einen Großvatertanz zu machen. 2 Paare, des modischen Schrittes mächtig, zeigten sich darin auf dem Teppich. Behrens hatte sich zurückgezogen, nachdem er die Vermahnung erteilt, jede Nadel nur einmal zu benutzen und die Platten, ganz ähnlich wie Ruaya, zu behandeln. Hans Castorp bediente den Apparat. Warum gerade er? Es hatte sich so gemacht. mit gedämpfter Kurzangebundenheit war er denjenigen entgegengetreten, die nach des Hofrates Weggang den Nadel- und Plattenwechsel, die Ein- und Ausschaltung des Triebstroms hatten in die Hand nehmen wollen. »Lassen Sie mich das tun«, hatte er gesagt, indem er sie beiseite drängte, und sie waren ihm gleichmütig gewichen, erstens, weil er die Miene hatte, als ob er von längerer Hand her sich auf die Sache verstände, dann aber, weil ihnen sehr wenig daran gelegen war, an der Quelle des Genusses tätig zu sein, statt sich bequem und unverbindlich damit bewirten zu lassen, solange es sie nicht langweilte. Nicht so Hans Castorp. Während der Vorführung der neuen Erwerbung durch den Hofrat hatte er sich still im Hintergrunde gehalten, ohne Lachen, ohne Beifallsrufe, aber die Darbietungen gespannt verfolgend. Mit einer gewissen Unruhe hatte er im Rücken des Publikums mehrfach den Standort gewechselt, war ins Bibliothekszimmer getreten, um von dort zu lauschen, und hatte sich später, Hände auf dem Rücken und mit verschlossenem Gesichtsausdruck, neben Behrens aufgestellt, den Schrein im Auge, den einfachen Dienst daran erkunden. In ihm hieß es Halt, Achtung, Epoche. Das kam zu mir. Die bestimmteste Ahnung neuer Passion, Bezauberung, Liebeslast erfüllte ihn. Dem Jüngling im Flachland, dem beim ersten Blick auf ein Mädchen Amors widerhakiger Pfeil unverhofft mitten im Herzen sitzt, ist nicht ganz anders zumute. Eifersucht beherrschte sofort Hans Castorps Schritte. Öffentlich ist gut. Schlaffe Neugier hat weder Recht noch Kraft zu besitzen. Lassen Sie mich das tun, sagte er zwischen den Zähnen, und sie waren es ganz zufrieden. Sie tanzten noch ein bisschen nach leicht geschürzten Piecen, die er laufen ließ, verlangten auch noch eine Gesangsnummer, ein Opernduett, die Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen, die lieblich genug ins Ohr ging, und als er den Deckel schloss, zogen sie ab, flüchtig angeregt und schwatzend, in die Liegekur zur Ruhe. Darauf hatte er gewartet. Sie ließen hinter sich alles stehen und liegen, wie es mochte, die offenen Nadelbüchschen und Alben, die zerstreuten Platten, das sah ihnen ähnlich. Er tat, als schlösse er sich ihnen an, verließ aber heimlich ihren Zug auf der Treppe, kehrte in den Salon zurück, schloss alle Türen und blieb dort die halbe Nacht tief beschäftigt. Mit heißem Kopfe ging er zu vorgerückter Stunde schlafen und träumte von 2 bis 7 von dem Zauberkasten. Er sah im Traume die Drehscheibe um ihren Zapfen kreisen, schnell bis zur Unsichtlichkeit und lautlos dabei, in einer Bewegung, die nicht nur eben in dem wirbelnden Rundfluss, sondern auch in einem eigentümlichen seitlichen Wogen bestand, dergestalt, dass dem nadeltragenden Gelenkarm, unter dem sie hinzog, ein elastisch atmendes Schwingen mitgeteilt wurde. Sehr dienlich, wie man glauben mochte, dem Vibrato und Portamento der Streicher und der menschlichen Stimmen. Doch unbegreiflich blieb es, im Traum nicht weniger als im Wachen, wie das bloße Nachziehen einer haarfeinen Linie über einem akustischen Hohlraum und einzig mit Hilfe des Schwingungshäutchens der Schallbüchse die reich zusammengesetzten Klangkörper wieder erzeugen konnte, die das geistige Ohr des Schläfers füllten. Dankeschön. Ja, ein Grammophon, ne? Wer kennt das heute noch?
Ich wollte
von einem MP3-Player kann man nicht so schöne Sachen sagen.
Die gleiche Assoziation hatte ich jetzt auch, wenn man da irgendwie, wie die junge Generation das noch hinkriegt, irgendwie, ne? Mit solchem. Vielleicht auch das Wunder, sozusagen die Stimme irgendwie auf irgendwas zu bannen oder ein Instrument, also Stimme ist ja egal, und dann sie wieder reproduzieren zu können quasi. Ne?
Ein Zauberkasten.
Ein Zauberkasten, sehr schöne.
Junge Generation.
Sehr schöner Ausschnitt, finde ich. Übrigens, das vergaß ich eingangs zu sagen. Wir laden ja immer gerne auch, also gut, ihr kennt das ja die meisten, wir können uns ja auch über Sachen unterhalten, fühlt euch da also nicht gebremst, wenn man mal so ein bisschen ins Gespräch über den einen oder anderen Text kommen möchte. Ist das natürlich möglich. Nicht wahr? Aber nicht gewünscht gerade. ich glaube, ja genau, es geht weiter. Nochmal mit Stefan Schwag.
Ja.
Ja.
Ich habe hier einen Text zu einer etwas jüngeren Musik, die vor einigen Jahren, mittlerweile auch schon einigen Jahren, rübergeschwappt kam. Da musste ich dran denken, als der Tango kam, weil nach dem Tango wäre dann so die nächste Konsequenz gewesen, dass nämlich der Jazz kommt. Dieser Text ist entstanden 2010 zu dem ersten Jazz-Slam, den ich in Kiel besuchen durfte. Ich lese ihn einfach vor. April ist der grausamste Monat, sagte T.S. Eliot. Er kannte den Mai in Deutschland nicht. Wenn der feine Regen wie Staub in der Luft liegt und alle schon den Sommer im Blut haben und es wieder nur a foggy day ist. In einem Taxi im morgendlichen Wahnsinn dreireihig eingereiht in die parallelen Ströme, die im sprühregen stocken, hänge ich in der taxiledernen Rücksitzbank. Rechts neben mir klebt das Gesicht der Immobilienmaklerin mit ihren Termine-Fingernägeln und der elektrischen Miene urbanen Lebens die Handyfaust zur Deckung am linken Ohr. Und auf der anderen Seite, in der anderen Ecke des Rings, der hassbärtige Lieferwagenfahrer mit Migrationshintergrund, der aussieht, als bereue er es, Al-Qaidas Angebot abgelehnt zu haben. Dann könnte er jetzt wenigstens etwas Sinnvolles tun und den ganzen grauen Mist hier in die Luft jagen. Dabei ist er eigentlich Neurochirurg und darf nur aufgrund bürokratischer Beschlüsse in diesem kein schöner Land nicht praktizieren und muss stattdessen ranziges Gemüse rumfahren und auch das nur schwarz und illegal. Der will wohl jeder von uns schlecht drauf, auch ohne Stau und Regen. Der Taxifahrer wühlt in seinem Handschuhfach, in dem sein halbes Leben liegt. Aus den Augenwinkeln erkenne ich das Cover. Schwarz und orange und nur zwei Nachnamen mit einem Slash dazwischen. Das Autoradio saugt gierig die silberne Scheibe in sich hinein, wie ein Alkoholiker seinen Treibstoff, Track One. Die ersten Takte tasten sich zaghaft aus den Lautsprecherlöchern, als hätten sie Angst vor dem Grau des Tages. Carlos Antonio Jobim und Joao Gilberto mit seiner leicht lispelnden Stimme noch zögerlich nur mal testen, ob es klingt. Und dann, bei 1,21 Astrud Gilberto, die Frau, die gar nicht singt und es doch so perfekt tut. Und Astrud legt ihre Hand beruhigend in meinen Nacken, streicht mir im Vorbeigehen durch das Haar, macht mir ein Versprechen. Bei 2,31 kommt Stan Getz dazu, immer noch an der Nadel im Sommer 1963 in New York City und bläst den Sand von Ipanema um die ganze Welt. Wird zum Helden des Sommers, aller Sommer seitdem und wird es ewig bleiben, auch ohne Stoff und schon viel zu lange tot. Die Töne umschleichen das Armaturenbrett, streichen um den Außenspiegel, finden durch den Fensterspalt ihren Weg nach draußen, streifen die Immobilienmaklerin, zaubern ein Lächeln in ihr Termine-Termine-Gesicht, wandern weiter zum Lieferwagenfahrer mit Migrationshintergrund, seine Finger tanzen den Rhythmus auf dem Lenkradkranz. Die Sonne lässt sich erahnen an diesem Morgen, macht uns allen ein Versprechen. Und nach 5:16 ist der Sommer vorbei. Und Ipanema nur ein Strand in Brasilien und weiter weg als der Mond. Und das Grau legt sich wieder auf die Stadt und es ist nur a foggy day. Bis der Finger des Taxifahrers tastend sein Ziel findet. Track One. Repeat. Das ist Track One. Das ist Track One.
Olha que coisa mais linda, oh, mais cheia de graça. Bela menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Das wichtigste Instrument in diesem Stück erkannt?
Die Stimme, oder?
Hm. Andere Vorschläge?
Eine Tuba?
Die Gitarre, das Saxophon. Nein, natürlich war es der Kontrabass.
Ah,
ganz geschmeidig reingeglitten. Ein Instrument, ein Rhythmusinstrument, wenn man so will. Ja, man hört ihn fast gar nicht, aber trotzdem unglaublich wichtig für den Rhythmus und den Takt eines Stückes. Und die meisten von euch, vermute ich mal, werden das Buch kennen, aus dem ich jetzt einen kleinen Ausschnitt vorlesen möchte, nämlich von Patrick Süskind, der Kontrabass. Das ist ein Theaterstück, ein Monolog, weil man ja weiß, ich sagte es ja eingangs eben auch schon mal kurz, es gibt für den Kontrabass im Grunde keine Literatur musikalischer Natur jetzt, keine Stücke jetzt aus Klarinette und Kontrabass so für oder irgendeine Kontrabassbegleitung für eine Sängerin.
Es gibt
oder
von Karl Ditters von Dittersdorf gibt sogar ein Kontrabasskonzert.
Genau, so gut wie keine. Das kommt hier auch, wird hier drin auch erwähnt. Das ist tatsächlich aber sehr spärlich nur. Das ist aber in der Stelle, die ich vorlesen werde, kommt es gleich nicht vor. Deswegen hat sich Süßkind wohl mal gedacht, schreibe ich mal ein Solo für Kontrabass, nämlich dieses Stück für das Theater. Und da ja zur Musik die Instrumente gehören und man jedem Instrument ja auch eine bestimmte, ja, also hat, es hat eine Klangfarbe, man ordnet im Orchester oder sonst wo auch eine bestimmte Rolle oder vielleicht sogar Personalisierung irgendwie so zu, auf eine Personifizierung auf eine gewisse Art und Weise zu. So ist es mit dem Kontrabass auch. Ich habe, als ich vor über 20 Jahren, habe ich mal bei der Orchesterakademie des Schleswig-Holstein Musikfestivals gearbeitet, auf Salzau. Und die einzigen, um die man sich wirklich richtig kümmern musste, von den jungen Musikern, die da waren, das waren das Schlagwerk, weil sie ihre Instrumente nicht tragen können, und die Kontrabässe. Die, wenn man irgendwo hinfuhr, alles sprang in den Bus, hatte seinen Geigenkasten unterm Arm oder die Flöte eingepackt, aber mit dem Kontrabass musste man richtig einen LKW bemühen. Und wir hatten 6 Kontrabässe dabei, das heißt, das war richtig Ladearbeit auch, die dann heil irgendwo ankommen müssten. Deswegen habe ich persönlich da so eine kleine Beziehung zum Kontrabass auch noch. Aber warum in Gottes Willen spielt man Kontrabass? Und dem geht Patrick Süßkind auch ein bisschen nach. Das ist etwas psychoanalytisch. Nein, geboren wird man wirklich nicht zum Kontrabass. Der Weg dorthin führt über Umweg, Zufall und Enttäuschung. Ich darf sagen, dass bei uns im Staatsorchester von 8 Kontrabassisten nicht einer ist, den das Leben nicht gebeutelt hätte und dem die Schläge, die es ihm ausgeteilt hat, nicht noch heute ins Gesicht geschrieben stünden. Ein typisches Kontrabassistenschicksal ist zum Beispiel meines. Dominanter Vater, Beamter unmusisch. Schwache Mutter, Flöte, musisch versponnen. Ich als Kind liebe die Mutter abgöttisch. Die Mutter liebt den Vater. Der Vater liebt meine kleinere Schwester, mich liebte niemand. Subjektiv jetzt. Aus Hass auf den Vater beschließe ich, nicht Beamter, sondern Künstler zu werden. Aus Rache an der Mutter, aber am größten, unhandlichsten, unsolistischsten Instrument. Und um sie quasi tödlich zu kränken und zugleich dem Vater noch einen Fußtritt übers Grab hinweg zu versetzen, werde ich nun doch Beamter, als Kontrabassist im Staatsorchester Drittes Pult. Als solcher vergewaltige ich täglich in der Gestalt des Kontrabasses, des größten der weiblichen Instrumente, formmäßig jetzt meine eigene Mutter. Und dieser ewig inzestuöse symbolische Geschlechtsverkehr ist natürlich eine jedmalige moralische Katastrophe. Und diese moralische Katastrophe steht jedem von uns Bassisten ins Gesicht geschrieben. So viel zur psychoanalytischen Seite des Instruments. Bloß hilft diese Erkenntnis nicht viel, weil die Psychoanalyse ist ja am Ende. Das wissen wir ja heute, dass die Psychoanalyse am Ende ist und die Psychoanalyse selbst weiß es auch. Weil erstens wirft die Psychoanalyse viel mehr Fragen auf, als sie selber lösen kann, wie eine Hydra bildlich jetzt, die sich selbst den Kopf abschlägt. Und das ist der innere, nie zu lösende Widerspruch der Psychoanalyse, an dem sie selbst erstickt. Und zweitens ist die Psychoanalyse heute ja Allgemeingut. Das weiß heute jeder. Im Orchester sind ja von 126 Mitgliedern über die Hälfte in der Psychoanalyse. Da können Sie sich vorstellen, dass heute das, was vielleicht vor 100 Jahren noch eine sensationelle wissenschaftliche Entdeckung gewesen wäre oder hätte sein können, heutzutage dermaßen normal ist, dass sich kein Mensch darüber mehr aufregt. Oder wundert Sie das, dass heute 10% depressiv sind? Wundert Sie das? Mich wundert das nicht. Sehen Sie, und dazu brauche ich keine Psychoanalyse. Viel wichtiger wäre es, wo wir schon einmal dabei sind, wenn wir vor 100 bis 150 Jahren eine Psychoanalyse gehabt hätten. dann wäre uns beispielsweise von Wagner einiges erspart geblieben. Der Mann war doch hochneurotisch. Ein Werk wie Tristan beispielsweise, das Größte, was er zustande gebracht hat. Wie ist denn das entstanden? Doch nur deshalb, weil er es mit der Frau von einem Freund getrieben hat, der ihn jahrelang ausgehalten hat. Jahrelang. Und dieser Betrug, diese schäbige Verhaltensweise hat ihn selber dermaßen vor sich selbst gewurmt, dass er daraus gleich die angeblich größte Liebestragödie aller Zeiten machen musste. Totale Verdrängung durch totale Sublimierung, höchste Lust etc. etc. kennen Sie. Ehebruch war damals ja noch eine außergewöhnliche Sache. Und jetzt stellen Sie sich vor, Wagner wäre damit zum Analytiker gegangen. Ja, eines ist klar, den Tristan hätte es dann nicht gegeben. So viel steht fest, denn dazu hätte die Neurose dann nicht mehr ausgereicht. Er hat übrigens auch seine Frau geschlagen, der Wagner. Die erste natürlich, die zweite nicht, die bestimmt nicht. Aber die erste hat er geschlagen. Überhaupt ein unangenehmer Mensch. Scheißfreundlich hat er sein können, wahnsinnig charmant, aber unangenehm. Ich glaube, er hat sich selbst nicht leiden können. Hat ja auch dauernd Gesichtsausschläge gekriegt vor lauter Ekelhaftigkeit. Naja, aber die Frauen haben ihn mögen, reihenweise. Starke Anziehung auf Frauen ausgeübt, der Mann. Unbegreiflich. Aus dem Kontrabass von Patrick Süskind. Ja. Ein sehr lesenswertes Buch, wirklich. Ja, führen wir noch ein weiteres Instrument ein, um das wir uns heute Abend kümmern wollen, lieber Stefan. Du hast da einen guten Handgriff getan, glaube ich.
Ja, das ist auch eins meiner erklärten Lieblingsbücher. Das ist vielen Leuten vielleicht nicht unbedingt geläufig. Das läuft ein bisschen unter der Kategorie Kinderbuch. Volker Kriegel, selbst Jazzmusiker und Zeichner, hat eine Figur geschaffen, die heißt Erwin mit der Tröte. Und auf dem Klappentext steht dazu, Nasenbär Erwin wohnt mitten im Urwald und kann so schön Tröte spielen wie sonst niemand auf der Welt. Und das Allerschönste ist, dazu braucht Erwin noch nicht einmal ein Instrument, denn er trötet auf seiner eigenen Nase. Und den Erwin will ich euch mal kurz vorstellen und so ein paar Worte dazu noch verlieren dann. Auf einer kleinen Insel in der Nähe von Sansibar wohnte einmal ein Nasenbär. Er hieß Erwin und konnte so schön Tröte spielen wie sonst niemand auf der Welt. Und was das Allerschönste war, dazu brauchte Erwin noch nicht einmal ein Instrument, denn er trötete mit seiner eigenen Nase. Man hatte ja schon des Öfteren von musikalischen Nasenbären gehört. Immer wieder mal wurde von begabten Trompetern, Saxophonisten oder auch Posaunisten berichtet. Eines jedoch steht fest. So virtuos, so herzwärmend und so kunstvoll wie Erwin hatte bisher noch keiner gespielt. Erwins Nasentröte klang strahlender als eine Trompete, lebendiger als eine Klarinette und sinnlicher als ein Saxophon. Wenn Erwin in der richtigen Stimmung war, spielte er laut, wild und leidenschaftlich. Manchmal spielte er aber auch sehr zart und gefühlvoll. Am liebsten musizierte Erwin mit seinen Freunden, den Dschungelkings. Normalerweise versteht sich eine Band nur auf eine bestimmte Musikrichtung. Die Spezialisten für Tanzmusik und Schlager haben meistens keine Ahnung von Jazz oder von klassischer Musik. Klassische Kapellen wiederum kennen sich nicht aus mit Rockmusik oder mit karibischen Rhythmen. Volksmusiker mögen ihre eigene Musik noch so gekonnt vortragen, stehen aber auf verlorenem Posten, wenn es um klassische Stücke oder um schwierige Bebop-Nummern geht. Bei den Dschungelkings war das ganz anders. Diese Band konnte tatsächlich so gut wie alles spielen. Klassik, Jazz, Tanzmusik. Rock'n'Roll, Hip-Hop und natürlich Sansibamba, die Musik des Urwalds, die bei den Inselbewohnern besonders gut ankam. Gewiss war es der musikalischen Vielfalt und dem abwechslungsreichen Repertoire zu verdanken, dass sich das Publikum bei den Samstagskonzerten der Dschungelkings niemals langweilte. Im Gegenteil. Selbst langjährige Stammgäste und Abonnenten freuten sich von Woche zu Woche auf das nächste Konzert. Was würde es wohl diesmal geben? Ein festliches Trötenkonzert von Bach oder von Torelli? eine verschärfte Bebop-Session mit alten Charlie Parker-Nummern, eine Tango-Soiree mit Piazzolla-Bearbeitungen oder wieder mal ein Sansibamba-Festival, bei dem das Publikum stets mitsang und ausgelassen auf den Bänken tanzte. Ja, so viel zu Erwin. Ich erzähle einfach mal ein bisschen weiter. Ich lese nachher vielleicht noch mal ein kleines Stück, muss mal gucken. Erwin wird jedenfalls, ist sehr glücklich auf dieser Insel, hat auch sein größter Fan ist auch eine kleine Nasenbärin und das entspannt sich so eine kleine Liebesgeschichte, aber dann wird der gute Erwin entdeckt und muss unbedingt berühmt werden und wird durch die ganze Welt kutschiert und muss in den größten Konzertsälen spielen und ist dabei eigentlich irgendwie so gar nicht glücklich, aber wie steht hinten drauf, auch wunderbar von dieser großen Zeitung Die Welt zitiert, die rührende Geschichte einer ziemlich traurigen Weltkarriere, geht aber gut aus. Also es ist nicht zu viel verraten, es geht gut aus und man kann sich denken, wo Erwin am Ende wieder landet. Es ist ein ganz, ganz wundervolles Buch. Man merkt, dass Volker Kriegel aus der Musikwelt kommt, dass er halt auch sich in dieser Welt auskennt, dass er weiß, wie Produzenten ticken und wie einige Musiker ticken. Er charakterisiert Musiker, das finde ich auch sehr schön, da werde ich vielleicht nochmal einmal ein... Ja, dann nehmen wir doch einfach nochmal zwei Beispiele. Das Flusspferd Franz brummt schöne Basstöne. Franz ist ein etwas schlichter, aber herzensguter Kerl. Das, was man immer wieder von Musikern hört, dass die Bassisten halt die schlichteren Gemüter sind. Alex. Alex, der Alligator, spielt Akkordeon. Zu den Proben kommt er regelmäßig zu spät, mal bleibt er im Feierabendverkehr stecken, mal muss er seiner kranken Mutter helfen, mal wird er vom Unwetter überrascht. Um eine gute Ausrede ist Alex niemals verlegen. Ja, ich glaube, so viel erstmal zu Erwin mit der Tröte, dem Nasenbären. Kann ich, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Wunderbare Zeichnungen drin, auch von Volker Kriegel. Der ist bekannt unter anderem geworden durch Bücher wie Olaf der Elch und Olaf hebt ab.
Das ist das, daher kenne ich den.
Das ist das, ja, das daher ist so seine Kinderbuchschiene, aber der hat alles gemacht. Jazzgitarrist, Komponist, Kritiker, Erzähler, Übersetzer und Zeichner. Leider 2003 verstorben. Okay. Wie gesagt, ein wunderschönes Buch, tolle Zeichnungen, macht einfach richtig Spaß. Ja, und damit... Ja. Kommen wir zu unserem nächsten.
Kommen wir zu dem vorletzten Highlight vor der Pause. Also, oder dem ersten von zwei Highlights vor der Pause. Wir hatten an eine Live-Performance gedacht, aber haben uns dagegen entschieden, beziehungsweise der Protagonist hat sich dagegen entschieden. Aber es ist... nicht in einem Grammophon, aber auf einem anderen Medium mitgebracht worden. Wir hören jetzt tatsächlich das, was Öge auch eingangs erwähnte, dass es sich bei Lyrik natürlich auch um irgendwie, also um Gesang oder sinnvoll aneinander gereihte Geräusche handelt. Ein Beispiel seiner Projekte.
Ja, ich sag vielleicht.
Zu denen du mehr sagen kannst als
ja,
ich.
Ja. Also ich dachte immer mal irgendwie, also schon lange bevor Bob Dylan als Singer-Songwriter auch den Literatur-Nobelpreis gewinnen konnte, ob ich dem nicht zuvorkommen könnte. Und habe Anfang dieses Jahrhunderts mal so ein bisschen rumexperimentiert, tatsächlich im Wohnzimmerstudio. Also ich habe Musik genommen, so Karaoke-Musik, und habe die laufen lassen über Lautsprecher und dann ins Mikrofon selber gesungen, was sich hier live nicht so richtig wiederholen lässt. Und habe das aufgenommen und habe aber natürlich zu den Pop-Songs, oder dem wir jetzt gleich hören werden, einen eigenen Text gemacht, weil der Text von dem Pop-Song war nicht gut. Es handelt sich um Britney Spears. Ihren Erfolgssong Lucky jetzt zu hören in meiner etwas crumbled Version.
Das ist große Kunst jetzt.
Das,
aber das war ein guter war Witz. Eben das war ein guter Witz mit Unplugged.
Dies ist Gesang von einem Gedicht, heißt Lucky. Noch ist's schüchtern, ich wach auf. Lock, lock, lock mich vor's Tor. Es ist Zeit zum Träumen, Raum für ein Vers, das ist's, worauf ich sehnend wart. So geht's. Ist das nicht lieblich, dies Liebesgezwirn? Und es spricht, bin so lucky, bin dein Stern. Doch ich schreib, schreib, schreib aus dem nächtlich Schacht dichten. Wie macht singen Risse in den Leib? Und warum den Guss auf mein Leid? Rost aus der Feder, wie im Traum. Doch singt keins so schön wie ich hier nachts. Und die Wörterinnen wollen dich gewinnen. Doch sag mir, was kommt denn nach dem Punkt? Klar, das ist das nicht lieblich, dies Liebesgezwirn. Und es spricht, bin so lucky, bin dein Stern. Doch ich schreib, schreib, schreib aus dem nächtlich Schacht dichtend. Wie macht singen Risse in den Leib? Und warum den Guss auf mein Leid? Denn ich schreib. Vom Leib. Ist das nicht lieblich, dies liebend Gehirn? Dies ist so lucky, drum warum der Schrei so wie singen, sägte in den Leib wie der Kuss in die Maid. Bin so lucky, bin dein Stern. Doch ich schrei, schrei, schreib aus dem nächtlich Schacht dichtend. Wie macht singen Risse in den Leib? Und warum den Kuss auf mein Leid? Bin so lucky, biet dir Stirn, kurz noch schrieb, schrieb, schrieb aus dem nächtlich Schmacht sehnen, jenes Singen bisse in den Leib und darum den Kuss auf mein Weib.
Ich habe gerade ganz viele. Ja, ich war gerade. Ich hatte auch so Bilder im Kopf gerade.
Ja. Ja. Mitten in der Nacht in Öges Wohnung. Das ist so.
Ich finde, es ist. Ja. Ein möglicher Literatur-Nobelpreis-Träger neben uns. Und in die Pause entlassen wir euch mit einem, der es auch durchaus verdient hätte, thematisch.
Ja, vor einiger Zeit starb Leonard Cohen. Einige Monate zuvor habe ich noch einen Brief an ihn geschrieben. Ich weiß nicht, ob er ihn erreicht hat. Theoretisch besteht zumindest die Möglichkeit. Den möchte ich euch kurz vorlesen. Dear Mr. Cohen, I want to thank you for all the joy and inspiration and consolation you gave me through your poems and your songs. They led me through times of joy
They led me through challenging times. They taught me to never give up, to never lose the hope for miracles. We all have to fight our fights to the last and hope that we can let go when there's nothing left we can do. I'm a stage poet. I know the power of words and I believe in them. That's why I want to thank you for all the energy you did send and still do send to me with your music. Dear Mr. Cohen, thank you for those items that you sent me, the monkey and the plywood violin.
Das hat er gehört, das wette ich mit euch. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Vielen Dank, bis hierher.
To 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them.